this evening, everybody talk about pop music.
Der Pop Talk.
Bei mir ist Paulina Czienkowski, Autorin und Journalistin, und die wollte eigentlich schon lange hier in der Sendung gewesen sein, doch die Corona-Zeit hat uns weggespült und jetzt treffen wir uns endlich. Jetzt ist sie in der Leitung zugeschaltet aus Berlin. Sie hat einen Debütroman geschrieben, er heißt Taubenleben und beschäftigt sich mit philosophischen Fragen wie: Warum sind wir eigentlich hier und wie bedeutsam ist das eigene Dasein? Und das tut er anhand seiner Hauptfigur, nämlich der jungen Frau Lois, die nach einem One-Night-Stand auf das Ergebnis eines Bluttests wartet und dabei an den Grundfesten ihres Lebens rüttelt. Und etwas genauer erfahren wir das von der Autorin selbst, denn Paulina Czienkowski ist bei uns im Studio und hat uns auch Musik mitgebracht, und es freut mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Paulina.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Jetzt im Pop-Talk am Mikrofon ist Nabil Atassi.
Please keep us falling, holding on earth, but you let me down. Baby, I was a lost boy, tried to get hurt like many of us. And if you feel lonely, I was 19 when I was killing a friend. And if you feel lonely, I was really scared of falling, but you gave me the answers I asked for. I was really scared of loving, but I didn't wanna die being hurt. What a love. If you feel lonely, I was 19 when I was killing a friend. If you feel lonely, I was a kid.
Valentin Hansen ist das mit Killing a Friend und ihr seid beim Pop-Talk. Und bei mir ist Paulina Czienkowski. Paulina, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank nochmal.
Leider kannst du ja gar nicht richtig bei mir sein. Ich habe dich hier am Telefon zugeschaltet aus Berlin. Und auch du hast unter der Corona-Krise gelitten. Ich hoffe nicht allzu sehr.
Nee, ich glaube, da gibt es andere Menschen, um die man sich Sorgen machen sollte. Ich bin da okay davon gekommen, sozusagen, ja.
Ein bisschen erwischt hat es dich doch mit deinem Buch. Es heißt Taubenleben und ist erschienen eigentlich ganz genau, bevor die Corona-Krise begann. Du konntest noch eine kurze Lesereise machen, auf der wir uns zum Glück dann auch begegnet sind. Worum geht es in Taubenleben?
Taubenleben ist letzten Endes die Erzählung von der Protagonistin Lois, die irgendwo in ihren 20ern steckt, die zurückblickt, um familiäre Fragen zu klären und damit auch die Fragen, die sie sich selbst in ihrem Dasein stellt. Also, was du ja auch als Einleitung so gesagt hast, warum ist man hier, mit wem ist man hier, wieso sind die eigenen Eltern, wie sie sind oder wie sie waren, was ist eigentlich mit dem, ne, also jetzt konkret auf sie bezogen, dem Vater passiert, hat er sich wirklich, ist er wirklich versehentlich ums Leben gekommen oder spielte da auch etwas anderes eine Rolle? Und ja, so ein bisschen auch das Herauswachsen aus dem Kindsein hinein ins junge Erwachsenenalter, in der Hoffnung, mit Antworten auf all diese Fragen irgendwie ja so zu erstarken und irgendwie klüger zu werden, beziehungsweise sich selbst besser kennenzulernen, auch eine Sprache zu entwickeln.
Es gibt relativ viele Handlungsstränge in diesem Buch, die so miteinander auch verwoben werden. Besonders sag ich mal, präsent ist da der Tod des Vaters. Warum hast du dich dafür entschieden, ihren Vater sterben zu lassen in der Geschichte? Das ist ja vielleicht ein ganz guter Einstieg in auch gerade so essentielle Fragen. Was ist eigentlich, wenn man seine Eltern verliert? Damit zeichnest du ja im Prinzip eines der traumatischen Erlebnisse, das fast jeder, jede von uns einmal durchleben muss.
Ich weiß nicht, also ich glaube, bei mir ist gar nicht also der Tod an sich, auch wenn er da irgendwie davor kommt, auch durch den Tod der Taube, den ich am Anfang setze und so, das ist gar nicht so unbedingt der eigentliche Grund, warum ich das gesetzt habe. Ich glaube, es ist eher eine Abwesenheit. Ja? Also man kann das ja auch den Tod übersetzen als eine Abwesenheit eines Menschen. Und es ist natürlich nicht gleichzusetzen, wenn jemand stirbt oder einfach nicht da ist für einen oder so. Ich glaube, auch das ist etwas, was man ja als junge Erwachsene oder als junger Erwachsener vielleicht dann irgendwann so merkt, dass die Abwesenheit der eigenen Eltern, weil sie ein eigenes Leben haben, und dafür müssen sie eben nicht gestorben sein oder so, etwas ist, was einen prägt so, und was einen irgendwie auch lange Zeit beschäftigen kann.
Das Verhältnis der Eltern, also von Lois, warum heißt deine Hauptfigur eigentlich Lois? Das ist eine Frage, die ich mir schon lange gestellt. Lois ist ein ganz spezieller Name, klingt fast männlich.
Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Und es gibt ja kaum Figuren in meinem Roman, die Namen haben. Ich tue mich da auch sehr schwer mit Namen irgendwie generell beim Schreiben. Ich finde das macht schon viel, lenkt schon viel in Richtungen. Ich weiß nicht, ich habe ja diesen Plot des Kindseins vor 5 Jahren angelegt und da kam mir dieser Name Lois in den Kopf und dieser Name konnte auch nicht mehr geändert werden. Also es ist auch gar nicht so, dass ich ihn so wunderschön finde, aber für mich war diese Protagonistin einfach Lois dann ab dem Zeitpunkt. Ich weiß es echt nicht, keine Ahnung.
Wichtiger Strang auch in dem Buch ist, neben ganz, ganz vielen anderen Strängen, die viele sehr grundsätzliche und philosophische Fragen beleuchten und aufwerfen, ist ihr Verhältnis zu ihren Eltern. Der Vater, der ja so ein bisschen ihr Held ist, der stirbt früh, das traumatisiert sie schwer. Sie hat ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zur Mutter, wenn ich das mal so sagen darf. Die Mutter eher unterkühlt, kann keine Emotionen geben. Also da geht es ganz, ganz viel um Mangel, um Verlust.
Das stimmt, ja.
Das ist ein Thema, das dir offensichtlich sehr am Herzen lag. Warum ist dieses Verhältnis zwischen Eltern und Kind in dieser Geschichte so wichtig?
Naja, ich weiß nicht, ob es nur in der Geschichte wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass das ja irgendwie die allermeisten betrifft, so die zumindest Eltern haben. Aber selbst, das meine ich, selbst die abwesenden Eltern, das betrifft einen so, ne? Und ich glaube, am Ende, man kann sich ja dann auch nicht so aussuchen, bei wem man auf die Welt kommt und dass man überhaupt auf die Welt kommt. Und man wird ja in dem Sinne nicht gefragt. Und man muss aber damit dealen, so wo man hineingeboren wird. Und das ist so, dass das die ersten Prägungen sind, also auch das frühkindliche Erfahren irgendwie, das Erleben, das sich erinnern ab 3 Jahren, was da einem widerfährt, was da irgendwie passiert. Wie ist die Grundstimmung? Man sagt ja auch, dass sogar irgendwie während der Schwangerschaft irgendwie die Kinder schon Dinge erleben irgendwie oder Dinge spüren und fühlen und so. Also ich glaube einfach, die Prägung des Elternhauses, der Mutter, des Vaters, der Eltern, wie sie zusammen sind oder eben nicht zusammen sind, die ist schon sehr arg. Und wenn man sich damit, glaube ich, nicht wirklich auseinandergesetzt hat in seinen jungen Jahren, dann wird es einen zumindest spätestens dann einholen, wenn sie nicht mehr sind. Also tatsächlich, wenn sie aus dem Leben scheiden, ne? So. Ich glaube, das ist irgendwas, was uns alle so was es vielleicht irgendwie alle dann auch auf eine Art und Weise verbindet.
Gibt ja immer wieder in deinem Buch so ganz entscheidende Momente, in denen Lois, deine Hauptfigur, immer wieder aus ihren Grundfesten gerissen wird. Es ist erstmal der Tod der Taube, den du gleich an den Anfang des Buches gestellt hast und der ja dann auch den Titel des Buches gibt. Danach geht es eigentlich gar nicht mehr so viel um Tauben. Es gibt immer wieder so einen prägnanten Satz des Vaters, der wieder zitiert wird, dass sich die Tauben vor das Auto werfen, um zu sterben. Habe ich das korrekt gesagt?
Genau, wenn sie nicht mehr leben wollen, werfen sie sich vor ein fahrendes Auto, genau, ja.
Dann ist ja auch da dieser One-Night-Stand, nachdem sie also der Meinung ist, sie könnte sich eine sexuell übertragbare Erkrankung eingefangen haben und dann werden die Tage geschildert, in denen sie bange auf das Ergebnis eines Bluttests wartet. Und im Prinzip reißt du ja sehr viele Fragen auf. Gibt es dann irgendwann auch in dem Buch dann so eine Art, wo alle Handlungsstränge zusammengeführt und alle Fragen beantwortet werden?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, diese sexuell übertragbare Krankheit, man kann sich das vorstellen, ist eigentlich nur so ein bisschen der Aufhänger dafür, dass sie sich sozusagen Zeit mal nimmt und so sich all diese Fragen stellt und zwar gebündelt und auch so ein bisschen so Reis ausnimmt aus dem Konstrukt, in dem sie vorher war. Also sie macht dann eben auch Schluss mit ihrem Freund und so, und es wird auch alles irgendwie nur so fragmentarisch erzählt, aber darum geht es auch eigentlich gar nicht. Und ich meine, im Endeffekt finde ich auch das, was du sagst, also klar sind das mehrere Handlungsstränge, aber eigentlich finde ich es persönlich, ist es für mich auch viel mehr eine kleine Familiengeschichte, also das Aufdröseln dessen. Und deswegen, ja, es läuft schon auch darauf zu, also zusammen, weil sie eben in dieser Angst, die sie da hat, und in dieser Panik, die sie da die in ihr aufsteigt, und sie nochmal anders ihre eigene Existenz, auch sehr narzisstisch und sehr um sich selbst kreisend und auch nervend auch irgendwie teilweise, dass sie sich da so scannt und alles scannt, was sie so ausmacht, und dazu gehört eben auch das Elternhaus, so, von dem sie irgendwie mehr oder minder Abstand genommen hat, und das bringt sie dann eben dazu, ah, okay, jetzt habe ich mich von meinem Freund getrennt, jetzt bin ich in dieser merkwürdigen Situation, ich bin ja gar nicht irgendwie krank, so, haha, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Okay, dann gehe ich dem jetzt mal allem auf den Grund und gehe jetzt mal zu meiner Mutter. So, und dann macht sie ja diesen Kurztrip mit ihrer Mutter. Und das führt sie irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht, weil die Dinge sind halt, wie sie sind am Ende. Ne? Deswegen ist die Frage, die du gerade gestellt hast, gibt es irgendwann Antworten auf die Fragen? Halb, ne? Also so, es ist eh die Frage, machen Antworten das Leben so viel einfacher und besser? Keine Ahnung.
Wir machen gleich mal den Sprung vom Buch. Wir wollen ja auch nicht alles verraten, denn es soll ja noch gelesen werden. Wir wollen gleich mal den Sprung vom Buch zur Autorin machen, und das machen wir nach der Musik, und sprechen darüber, wie du dazu gekommen bist, deinen Debütroman dann vorzulegen. Das war ein langer Prozess. Ihr seid im Pop-Talk und wir hören Musik, die uns Paulina Czienkowski mitgebracht hat, die hier heute in der Sendung ist. Und das Stück heißt Midnight Machine. Korrekt?
It was dawn and I waited on a filter, sold to typify. Says she called me mister under misty skies. Hit to get there quicker, rebel through the night. Cause I truly missed her, universal charm. Cause she thinks it's humor, and I mean no harm. Lock down and fall back, she says. Let's just keep this mutual. It's these lines I dread. Too much life for simple. Secret, I'm in love with her. Let the love manifest. Watch me take my serve. Watch me take control. She doesn't know what hit her. Glimpses of her soul. Has a seamless dinner. Numbers on the plate. It's my turn now. 1 minute to the thank you.
Schöner Song von Jordan Rakai in einem Remix von Tom Misch. Der Song heißt Midnight Mischief im Tom Misch Remix. Und bei mir hart in der Leitung aus, und es freut mich sehr, dass sie da ist, Paulina Czinskowski. Bist du noch da?
Ich bin noch da. Ach, ich habe gerade sehr genossen diesen Song.
Ja, ich auch übrigens. Ein sehr, sehr schöner Song, den du uns auch mitgebracht hast und über den du vielleicht auch was sagen kannst, denn das ist Musik, die du ausgesucht hast. Sind das so Lieblingsstücke von dir oder hat das direkt mit deinem Buch zu tun, mit Taubenleben?
Halb, halb sozusagen. Also der Song gerade, ich schätze diese beiden Musiker sehr und ja, Tom ist ja auch Produzent, mag sehr, was sie machen und was sie rausgeben. Und ja, hab diesen sehr, der Song altert auch nicht für mich. Ich finde ihn immer, ich fühle ihn immer sehr. Und der erste Song von Valentin Hansen, das ist auch ein junger Musiker aus Berlin, der hat unter anderem auch den Soundtrack zu meinem Buch produziert. Das ist sozusagen die Verbindung in dem Fall, aber auch, weil ich die Musik sehr mag von ihm, klar.
Heutzutage sind Bücher ja auch so multimediale Ereignisse, also mit Soundtrack versehen und auch einem Videotrailer, den ihr gedreht habt. Und von außen ja auch wahnsinnig wahrgenommen, auch über die sozialen Medien wurde dein Buch, wurde Taubenleben, das ja dein Debütroman ist, obwohl du 2018 auch schon mal ein Erzählband herausgebracht hast, der heißt Manifest gegen die emotionale Verkümmerung. Und jetzt ist es so, die Reaktionen waren dahingehend, dass also andere Menschen, zum Beispiel die Vogue, und das steht auch auf deinem Klappentext, sich dazu hingerissen fühlten, dich zur Sprecherin der sogenannten Generation Y zu machen. Die sagen, dein Buch trifft genau das Lebensgefühl dieser Generation Y. Wie sehr gefallen dir solche Sätze im Zusammenhang mit deinem Buch?
Ja, also ich würde sagen, so, ich bin zwiegespalten, weil es natürlich so ein Label ist, was einem da aufgedrückt wird und auch eine Erwartungshaltung irgendwie geschürt wird. Und ich glaube, ich generell nicht so gerne in so Schubladen denke. Und trotzdem ist ja an diesem Generationenbegriff schon irgendwas dran. Und nun mal bin ich in einer Zeitspanne, in einer gewissen geboren, wie viele andere auch. Und dass ich nicht für alle sprechen kann, darin ist sowieso schon mal klar. Ne? Das ist, das möchte ich mir niemals anmaßen. Deswegen ist es ein gemischtes Gefühl, aber so oder so, ich meine, die Reaktion, die ich dann da auch auf das Buch bekommen habe und auch auf das erste, da merke ich schon doch auch, dass ich natürlich erzähle und das ist meine Stimme, meine Gedanken, die sich irgendwie anscheinend auch in Teilen decken mit auch Fragen, die sich andere stellen, ne? So, und obwohl ich auch eine über 80-jährige Dame bei einer Lesung in Lübeck hatte, die wahnsinnig begeistert war und irgendwie sich auch identifizieren konnte zu einer anderen Zeit.
Du könntest ja mal ein bisschen zusammenfassen, was die Generation Y eigentlich ist. Also man fasst ja zusammen eher Menschen, die in urbanen Ballungsräumen leben, in den frühen 80ern bis späte 90er geboren sind, Postmaterialisten sind, klassische Statussymbole eher ablehnen, mehr auf die Work-Life-Balance achten. Das alles ist jetzt sehr plakativ. Siehst du dich da als Mensch oder hast du mit Taubenleben überhaupt irgendwas zu dieser Generation sagen wollen? Willst du die Sprecherin der Generation Y sein?
Nee, will ich nicht. Nee. Also ich meine, natürlich ehrt es einen auf eine Art, ne? Also so, ich meine, das ist natürlich irgendwie das ist wie so eine Art von Titel, aber ich glaube halt, dass was ich, glaube ich, eher so empfinde, ist, dass unsere Generation, und das bezieht sich jetzt natürlich auch auf das ganze Globale, was irgendwie gerade geballter denn je und visualisierter denn je irgendwie passiert, sehr viel diverser ist und sehr viel diverser sein muss auch. Ja. Und deswegen bin ich als weiße deutsche Cis-Frau natürlich irgendwie auch so ein bisschen, finde ich es irgendwie auch fast so ein bisschen anmaßend. Ja. Also so, weißt du, irgendwie mir dann so diesen Titel so aufzuerlegen. Und als ich dieses Buch geschrieben habe, war ich, und auch das andere Buch, da bin ich von einem Gefühl ausgegangen und bei dem anderen von einer Geschichte. Also also deswegen, das ist ja irgendwie eher auch, was so Labels sind, da eher Dinge, die andere in einen reinlesen, als man das selbst irgendwie für sich vereinnahmen kann. oder so.
Der Generation Y wird ja immer so eine gewisse Oberflächlichkeit auch nachgesagt. Jetzt ist es so, du bist, wenn ich das sagen darf, in deinen frühen 30ern und hast jetzt schon ein Buch, ein richtiges Buch, einen echten Roman vorgelegt. Bist gelernte Journalistin, also vom Schreiben kommst du natürlich, aber wie kriegt man diesen Transfer? Dass man sagt, okay, ich wage das jetzt, ich schreibe jetzt ein Buch. Also kann mir vorstellen, viele von uns haben in irgendeiner Laune auf irgendeinem Aussichtspunkt sitzend und Wein trinken vielleicht schon mal gedacht, ich könnte doch mal ein Buch schreiben. Aber es dann tatsächlich zu tun, das ist doch was anderes.
Ja, das stimmt. Wir haben auch schon viele gesagt, oh, ich habe da auch mal total, das ist auf jeden Fall was anderes. Bei mir kam das einfach tatsächlich eher von außen. Also auch ich war diejenige, die dachte, ach, irgendwann mal was schreiben und irgendwas Zusammenhängenderes, was Längeres, aber auch da wieder dieses sich anmaßt zu sagen, also ich schreibe jetzt hier mal 200 Seiten und das sollen dann die Leute lesen und das soll die interessieren, so. Das ist auch nicht so, glaube ich, meine Art irgendwie. Es ist auch nicht so, dass das die Voraussetzung ist, um ein Buch zu schreiben, das stimmt gar nicht. Ich wusste aber lange nicht, was ich wirklich erzählen will, bis ich gemerkt habe, dass mich tatsächlich Zwischenmenschliches und vor allem familiäre Zwischenmenschliche irgendwie interessiert, ja. Also das ist schon so mein Thema. Und ich hatte aber eben, wie gesagt, vor 5 Jahren diese Kindheitsperspektive, also von meiner Protagonistin Lois angelegt, habe da viele der Kindheitsreflexionen, die jetzt auch stattfinden, dort im Buch schon angelegt und geschrieben. Und irgendwann, ja, wie das dann so ist, dann, deswegen meine ich, es kam eher von außen, dass der wirkliche Impuls das zu machen, weil tatsächlich kamen Agenten auf mich zu, als ich was im Zeitmagazin veröffentlicht hatte, was irgendwie die Interessenten geweckt hat, so. Und dann verging aber nochmal ein Jahr, bis ich dann tatsächlich dachte, so, okay, dann schicke ich da jetzt mal was hin, nachdem sich einer, also mein jetziger Agent, netterweise nochmal gemeldet hatte. Und dann ging halt alles so seinen Weg. Und das war eine relativ schnelle Prozedur, in Anführungsstrichen, weil dann von dem Moment an, das irgendwie mit meinem Verlag auch schnell ging und so. Und dann fing halt die Schreibzeit an. Also ich weiß auch nicht, also so Respekt, also so rückblickend, klar, wahnsinnig irgendwie. Also
hat sich offensichtlich auch ein bisschen ergeben. Musstest du dich da in irgendeiner Form disziplinieren, zusammenreißen, hinsetzen, abschotten, um überhaupt in der Lage zu sein, ein Buch zu schreiben?
Ja, ich bin relativ diszipliniert, muss ich sagen. Und ich glaube, es stellen sich die Menschen auch, also es gibt bestimmt SchriftstellerInnen, die jeden Tag, ich sage, mindestens eine Seite, mindestens 2 Stunden oder sogar 8 Stunden oder so. So arbeite ich halt gar nicht, ehrlich gesagt. Und bei mir gibt es Schreibstöße und manchmal klappt es gar nicht und dann lasse ich es auch. Und manchmal klappt es halt und ich schreibe eine Woche durch und habe plötzlich irgendwie viel Futter angesammelt und streiche da wieder irgendwie die Hälfte raus oder so. Aber ich glaube, das Nichtschreiben war das, also die Phasen, wo ich nicht geschrieben habe, weil ich nicht konnte, waren die viel anstrengenderen und da musste ich mich so ein bisschen befreien. Aber das Ding ist ja, die Geschichte läuft ja die ganze Zeit im Kopf, also oder die nicht noch nicht vorhandene Geschichte oder so, ne? Oder noch nicht zu Ende gedachte Geschichte. Ich glaube, das hat mich eher energiemäßig eher meine Ressourcen gezerrt als das Schreiben. Weil wenn es läuft, dann läuft es so ein bisschen, ja.
Dann ist man irgendwann drin und wenn man dann das Buch fertig macht, ist man dann eigentlich beim Gedanken schon wieder woanders und sagt, jetzt hast du natürlich dieses Buch herausgebracht, jetzt werden dich natürlich alle fragen und so tue es auch ich. Schreibst du jetzt noch eins?
Ja, tatsächlich, also es stimmt schon, was du sagst. Man ist schon irgendwo woanders. Man hat ja auch, also ne, wenn man das irgendwann, es ist ja wie in der Musikbranche auch, der Vorlauf, bis das Album dann erscheint oder die EP oder so, das dauert ja, diese ganzen Prozesse, diese ganzen Saisons, diese ganzen, so das Hinfiebern auf und so. Und in der Zeit hast du eigentlich schon abgeschlossen mit dem Thema und dann gehst du plötzlich auf Lesereise und das hätte ich mir auch ehrlich gesagt so gewünscht. Ich habe jetzt tatsächlich im Herbst auch noch ein paar Lesungen, die nachgeholt werden und trotzdem, ich hätte mir so gewünscht, so dieses Abnabeln, dieses Ableben dann nochmal und das aber auch nochmal wieder so aufzufrischen, weil das lag ja dann rum, das Buch, ein halbes Jahr oder so, bis dann die Veröffentlichung stattgefunden hat. Ja. Und deswegen, ja, und ja, und ich bin echt, also ich bin froh, dass ich schon wieder schreiben kann, ehrlich gesagt, weil es mir auch gerade wieder Spaß macht. Ich habe jetzt während Corona ein Hörspiel für Deutschlandfunk geschrieben und das mache ich gerade und mal sehen, ob daraus sogar auch irgendwas entsteht, was sich wieder an einen Roman annähert.
Das heißt, wir werden noch viel von dir hören. Zunächst gehst du auf Lesereise im Herbst, da kann man dich nochmal sehen. Und lesen kann man dein Buch. Es heißt Taubenleben von Paulina Czinskowski, erschienen bei Blumenbar, 210 Seiten. Paulina, es war sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns Musik gebracht hast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du in der Leitung warst. Und ich wünsche dir für all deine vielfältigen Tätigkeiten, seien es Hörbücher, seien es Romane, allen Erfolg, den man sich vorstellen kann.
Ganz, ganz lieben Dank auch für die Einladung und das schöne Gespräch. Bis bald, hoffentlich.
Bis bald. Das war der Pop-Talk von und mit Nabil Attassi. Und die nächste Sendung findet ihr online, wie immer, auf der Seite oder auf Spotify. Und wir beenden die Sendung mit einem schönen Song, den uns Paulina Czinskowski mitgebracht hat. Und der heißt Cola und ist von Aereo Parks. Am Mikrofon verabschiedet sich Nabil Attassi. Tschüss.
To my own devices. It's better when your Coca-Cola eyes are out of my face. I checked your phone and no surprises. She's grinning from ear to ear in purple lace. So take your I'm